Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Kai-Uwe Wolczak.
Ich begrüße Sie zu einer weiteren Ausgabe der Sendereihe Durch die Bibel und damit zugleich zur Einführungssendung in das alttestamentliche Buch Josua. Das Buch Josua liest sich im Grunde wie eine Fortsetzung des 5. Mosebuches. Nur, dass eben nicht mehr Mose als Anführer der Israeliten im Mittelpunkt steht, sondern sein Nachfolger Josua. Mose ist kurz zuvor im Alter von immerhin 120 Jahren verstorben. Unmittelbar vor seinem Tod durfte er noch von einem Berg aus einen Blick auf das verheißene Land Kanaan werfen. Mehr jedoch nicht. Obwohl er 40 Jahre mit dem Volk Israel in der Wüste unterwegs gewesen war, sollte nicht er, sondern Josua das Volk nach Kanaan führen. Wenn man die Geschichte Israels basierend auf den 5 Büchern Mose zusammenfassen will, dann kann man es auf folgende Weise tun. Im 1. Buch Mose geht es um die Geburtsstunde des Volkes Israel. Im 2. Buch Mose um seine Erwählung. Das 3. Buch Mose erzählt davon, warum Gott das Darbringen von Opfergaben verlangt. Im 4. Buch Mose wird Israel während der 40-jährigen Wüstenwanderung auf die Probe gestellt. Und im 5. Buch Mose geht es um die Vorbereitung auf die Landnahme Kanaans. Und worum geht es kurz gefasst im vor uns liegenden Buch Josua? Zum einen um die Konflikte, die entstehen, als die Israeliten in das Land Kanaan vorrücken. Und zum anderen um das Sesshaftwerden der Israeliten. Außerdem wird im Buch Josua eine Angelegenheit zu Ende gebracht, die im 2. Buch Mose ihren Anfang nahm. Nämlich der Wunsch der Israeliten nach einem Leben in Freiheit und Würde. Mit der Befreiung aus dem Sklavendienst in Ägypten wurde zwar der erste Schritt getan, doch erst wenn die Israeliten das Land Kanaan wirklich in Besitz nehmen können, werden sie auch zur Ruhe kommen. Das Wort Inbesitznahme scheint mir deshalb ein wichtiger Schlüsselbegriff zu sein, auch wenn er ein bisschen sperrig klingt. Bereits zu Abraham hatte Gott gesagt, ich will dir und deinem Geschlecht nach dir das Land geben, darin du ein Fremdling bist, das ganze Land Kanaan zu ewigem Besitz und will ihr Gott sein. Doch während Gottes Bund mit Abraham und mit dem Volk Israel an keine weiteren Bedingungen geknüpft war, machte Gott die Eroberung des Landes Kanaan und anschließend den Verbleib in diesem Land vom Gehorsam der Israeliten abhängig. Und so blieb den Israeliten nichts anderes übrig, als gegen feindliche Völker in den Kampf zu ziehen und Kanaan für sich zu erobern. Noch kurz vor seinem Tod wird Josua seine Leute daran erinnern, dass ihr Gehorsam Gott gegenüber entscheidend dafür sein wird, ob sie in Kanaan in Frieden leben werden oder das Land wieder verlassen müssen. Josua erweist sich wirklich als ein guter Anführer für das Volk Israel. Er ist ein würdiger Nachfolger für Mose. Geboren wurde er in Ägypten, während die Israeliten dort Sklavenarbeit leisten mussten. Als sie Ägypten verlassen konnten, war Josua 40 Jahre alt. Im Alter von 80 Jahren wurde er zu Moses Nachfolger berufen. Und mit 110 Jahren hauchte er sein Leben aus. Schon während der Zeit der Wüstenwanderung trat er mehrmals positiv in Erscheinung. So organisierte er den Kampf gegen die Amalekiter, die ziemlich am Anfang der Wüstenwanderung die Israeliten unvermittelt angriffen. Josua scheint für Mose ein treuer Weggefährte gewesen zu sein. Ein Mann, auf den in jeder Situation Verlass war. Vor allem aber auch ein Mann, der Gott vertraute und sich stets dem Willen Gottes unterordnete. Als die Israeliten nach ihrer Flucht aus Ägypten in Kadesh-Barnea ankamen, gehörte Josua zu den 12 Kundschaftern, die sich im Lande Kanaan umschauen sollten. Ihre Aufgabe bestand letztlich darin, zu überprüfen, das muss man sich mal vorstellen, ob Gottes Anweisung, dieses Land in Besitz zu nehmen, nicht zu blauäugig war. Ein unmögliches Unterfangen, so urteilten 10 der insgesamt 12 Kundschafter. aber nicht, wenn Gott auf unserer Seite ist, wendeten Josua und sein Kollege Kaleb ein. Leider hörten die Israeliten nicht auf sie. Ihre Angst vor den fremden Völkern in Kanaan war größer als ihr Gottvertrauen. Zur Strafe mussten sie weitere 38 Jahre wie Nomaden in der Wüste leben. Der Name Josua, hebräisch Jehoshua, bedeutet so viel wie Jahwe ist Rettung oder anders ausgedrückt, von Gott kommt das Heil. Eine Kurzform von Jehoshua lautet Jeshua, auf Deutsch Jesus. Ich habe den Eindruck, dass Josua viele Charaktereigenschaften hatte, die man später auch bei Jesus beobachten konnte. Josua war mutig. Er hatte das Zeug dazu, andere Männer anzuleiten und zu führen. Gleichzeitig wusste er, wie abhängig er von Gott war. Sein Glaube, seine Treue und seine Begeisterungsfähigkeit machten ihn zu einem Vorbild für andere. Jemand hat einmal gesagt, an Josua wird deutlich, wie ein Mensch, selbst wenn er nur über durchschnittliche Fähigkeiten verfügt, zu einem außergewöhnlichen Leiter in der Gemeinde Jesu werden kann. Seine Berufung hat Josua nicht durch einen Schriftzug erhalten, der plötzlich in gleißender Helligkeit am Himmel erschien, sondern durch einen alten Mann, der einerseits Gott und andererseits Josua kannte. Und dieser alte Mann vertraute darauf, dass Josua für seine neue Aufgabe bereits von Gott zugerüstet wurde. Bleiben wir ruhig noch einen Moment bei der Bedeutung des Josua-Buches für die Christen von heute. Ich persönlich glaube, dass ich mir als Christ aus diesem alttestamentlichen Buch einige ganz praktische Dinge abgucken kann. Allerdings halte ich nur wenig davon, das verheißene Land Kanaan als eine Art Vorausbild für den Himmel zu deuten. Vielleicht fragen Sie sich, warum denn nicht? Es scheint doch irgendwie naheliegend. Doch ich gebe zu bedenken, dass der Himmel nun wirklich kein Ort ist, in dem gekämpft wird oder der sogar erobert werden müsste. Der Himmel ist genau das Gegenteil. Alle, die Jesus als ihren Erlöser annehmen, dürfen dort hinein. Gottes Gnade macht es möglich. Wenn überhaupt, dann lässt sich das verheißene Land noch am ehesten mit dem Platz in der Welt vergleichen, an dem sich ein Christ bewähren muss. Mein Zuhause ist solch ein Platz, das Land, in dem ich lebe, aber auch meine Familie, mein Arbeitsplatz und meine Gemeinde. Ob ich an diesem Platz Gottes Segen erlebe, hängt zu einem guten Teil davon ab, ob ich ihm gehorsam bin. Das Buch Josua kann man in gewisser Weise als alttestamentliches Gegenstück zum Epheserbrief bezeichnen. Denn im Epheserbrief geht es im Kern darum, Zitat, mit allem geistlichen Segen gesegnet zu werden. Dieser geistliche Segen wird jedoch nicht gleichmäßig über alle Gläubigen einfach ausgeschüttet, sondern wer bereit ist, die berühmte geistliche Waffenrüstung anzuziehen, die in Epheser 6 beschrieben wird, und gegen das Böse anzukämpfen, der wird geistlichen Segen empfangen. Siegreich kann allerdings nur derjenige sein, der sich Gott vollständig ausliefert und ihn um die Kraft des Heiligen Geistes bittet. Soweit einige Vorbemerkungen zum Josua-Buch, das sich übrigens in drei große Hauptabschnitte unterteilen lässt. Die ersten 12 Kapitel berichten darüber, wie die Israeliten das Land Kanaan nach und nach für sich erobern. In den Kapiteln 13 bis 21 geht es um die Verteilung des Landes an die 12 Stämme Israels. Und dann gibt es noch einen Schlussteil, der die Kapitel 22 bis 24 umfasst und in dem das Vermächtnis Josuas im Mittelpunkt steht. Wie ich vorhin schon sagte, ist die Inbesitznahme des Landes Kanaan das große Thema im Buch Josua. Gleich im ersten Kapitel wird es darum gehen, was alles bei der Inbesitznahme zu beachten ist. Der Anfang von Kapitel 1 berichtet allerdings zunächst darüber, wie Gott die Berufung Josuas noch einmal ausdrücklich bestätigt. Hören Sie jetzt dazu die Verse 1 und 2. Nachdem Mose, der Knecht des Herrn, gestorben war, sprach der Herr zu Josua, dem Sohn Nuns, Moses Diener: Mein Knecht Mose ist gestorben. So mach dich nun auf und zieh über den Jordan, du und dies ganze Volk, in das Land, das ich ihnen, den Israeliten, gegeben habe. Mein Knecht Mose ist gestorben, sagt Gott. Und fast sind wir ein bisschen enttäuscht darüber, dass Mose hier lediglich als Knecht bezeichnet wird. War er nicht der Anführer der Israeliten? Derjenige, der das Volk aus der Sklaverei befreit hat? Der weder Zeit noch Mühen gescheut hat, um es bis kurz vor die Grenze zu Kanaan zu bringen? Nun, Gott scheint das alles viel nüchterner zu sehen. Denn er, Gott, ist derjenige, der das alles ermöglicht hat. Auf die Unterstützung durch Mose war er gewiss nicht angewiesen. So betrachtet war Mose eigentlich nicht mehr als ein Gesetzesüberbringer. Eben ein Knecht, denn, wie wir wissen, kann das Gesetz keinen Menschen retten. Es bringt allerdings die göttliche Wahrheit ans Licht. Das Gesetz zeigt den Menschen, dass sie Sünder sind und Erlösung brauchen. Ja, das Gesetz offenbart den Menschen, dass sie den Anforderungen Gottes nicht genügen können. Mein Knecht Mose ist gestorben, heißt es in Vers 2. Und man könnte ergänzen, aber jetzt kommt Josua, hebräisch Jehoshua, auf Deutsch Jahwe ist Rettung. Mose konnte das Volk Israel nicht in das verheißene Land bringen, denn seine Aufgabe war es, das Volk mit dem Gesetz bekannt zu machen. Josua dagegen trägt seinen Namen zurecht, weil er mit Gottes Hilfe die Israeliten in das Land der Verheißung bringen soll. Entsprechendes gilt auch in einem übergeordneten Sinn. Für mich als Christ repräsentiert Mose, wie eben schon ausgeführt, das Gesetz. Dieses Gesetz funktioniert wie ein Spiegel, in dem ich mich so sehen kann, wie ich tatsächlich bin. Nämlich als Mensch, der Gottes Ansprüchen nicht genügen kann. Aber dann kommt mein Jeschua ins Spiel, also jene Person, die mir allein schon durch ihren Namen verheißt, Jahwe ist Rettung. Ich spreche von Jesus Christus, meinem Herrn. Zurück zu unserem Bibeltext im ersten Kapitel des Josua-Buches. Gott spricht zu Josua, Vers 3, »Jede Stätte, auf die eure Fußsohlen treten werden, habe ich euch gegeben, wie ich Mose zugesagt habe.« Die Art und Weise, wie der Sachverhalt hier beschrieben wird, ist uns irgendwie fremd. Wenn ich bei jemandem zum Geburtstag eingeladen bin und mit einem Geschenk bei ihm auftauche, dann sage ich normalerweise nicht, »Hier ist das Geschenk, das ich dir gegeben habe«, sondern »Hier ist das Geschenk, das ich dir geben möchte.« Wenn das Geschenk allerdings aus einer Urkunde besteht, die notariell bestätigt, dass ich dem Geburtstagskind ein Grundstück übereigne, dann ergibt die zuerst genannte Formulierung schon einen Sinn. »Hier ist das Geschenk, das ich dir gegeben habe.« Denn ich war bereits vorher beim Notar und habe die Schenkung perfekt gemacht. Ich denke, so ähnlich können wir uns das auch im Zusammenhang mit dem Land Kanaan vorstellen. Zwar musste Gott keinen Notar einschalten, doch in dem Augenblick, als er für sich den Entschluss fasste, das Land Kanaan dem Volk Israel zum Besitz zu geben, war die Sache prinzipiell schon gelaufen. Aber es fehlte noch die Inbesitznahme durch die Israeliten. Und diese Inbesitznahme hat Gott an Bedingungen geknüpft. Er verlangt von den Israeliten, dass sie gehorsam sind und ihm vertrauen. Ohne ein gewisses Maß an Vertrauen werden sie erst gar nicht in das Land hineinkommen. Das haben sie, beziehungsweise ihre Vorfahren aus der Väter- und Großvätergeneration, bereits miterlebt, als Gott sie für 38 Jahre zurück in die Wüste schickte. Und auch das im Lande wohnen und im Lande bleiben wird Gott von ihrem Gehorsam abhängig machen. Vorhin sprach ich bereits davon, dass man den Epheserbrief in gewisser Weise als das neutestamentliche Gegenstück zum Josua-Buch betrachten kann. Im Epheserbrief geht es gemäß Kapitel 1, Vers 3 darum, mit allem geistlichen Segen gesegnet zu werden. Dieser Segen ist zwar für alle bestimmt, die auf Jesus Christus vertrauen, aber der springende Punkt ist folgender. Es muss sozusagen die Inbesitznahme dieses Segens erfolgen. Und wenn man sich mit offenen Augen in der Christenheit umschaut, dann bekommt man den Eindruck, dass es genau daran oft hapert. Vor vielen Jahren ging einmal eine tragische Geschichte durch die Presse, die ich nie vergessen werde. Ein Engländer hatte den Entschluss gefasst, in die Vereinigten Staaten überzusiedeln und setzte diesen Entschluss auch in die Tat um. Doch irgendetwas muss dann schiefgelaufen sein. Niemand aus seinem Freundeskreis und niemand aus der Verwandtschaft hörte wieder etwas von ihm. Eines Tages starb sein Onkel und hinterließ ihm in England ein Landgut, das viele Millionen wert war. Sogar Scotland Yard wurde eingeschaltet, um die Adresse des Erben ausfindig zu machen. Aber seine letzte Wohnung in Chicago hatte er längst aufgegeben. Erst Jahre später, an einem kalten Wintermorgen, wurde er gefunden. Er war tot und lag in einem Durchgang, der zu einem billigen Hotel führte. Offenbar hatte ihm das Geld gefehlt, um sich dort für die nächste Nacht einzumieten, so dass er draußen in diesem Durchgang übernachtete. Und das, obwohl er ein Millionenvermögen geerbt hatte. Das Problem bestand darin, dass er nichts davon wusste. Es war nie, und jetzt verwende ich wieder diesen etwas sperrigen Schlüsselbegriff, es war nie zur Inbesitznahme gekommen. Ich meine, so ähnlich ist es auch den Israeliten ergangen. Mit Josua als Anführer erobern sie zwar einen Teil des Landes Kanaan und leben dort auch für einige Zeit. Aber eine vollständige Inbesitznahme sieht anders aus. Wenn wir uns heute auf einer Landkarte die Grenzen des Staates Israel anschauen, dann stellen wir fest, dass das Land Kanaan, wie es von Gott beschrieben wurde, viel größer war. Ja, in meinen Augen gleicht der heutige Staat Israel der kalten und zugigen Unterkunft, in der sich der besagte Engländer zum Schlafen niederlegte. Und aus Gottes Sicht spielt sich hier wirklich eine Tragödie ab. Das Buch Josua gibt uns allerdings eine Ahnung davon, wie es anders hätte laufen können. Und wieder fühle ich mich an den Epheserbrief erinnert, in dem Paulus die Christen dazu aufruft, die geistliche Waffenrüstung Gottes anzulegen. Mithilfe dieser Waffenrüstung können wir im geistlichen Sinne den Angriffen des Bösen widerstehen. In Epheser 6, in den Versen 12 und 13 heißt es dazu: Denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächtigen und Gewaltigen, nämlich mit den Herren der Welt, die in dieser Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Deshalb ergreift die Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag Widerstand leisten und alles überwinden und das Feld behalten könnt. Noch ist die Schlacht nicht gewonnen. Noch sind wir als Christen auf die Waffenrüstung Gottes angewiesen. Woraus sie im Einzelnen besteht, das wird im 6. Kapitel des Epheserbriefes in den darauffolgenden Versen 14 bis 17 erklärt. Paulus schreibt dort: So steht nun fest, umgürtet an euren Lenden mit Wahrheit und angetan mit dem Panzer der Gerechtigkeit und an den Beinen gestiefelt, bereit einzutreten für das Evangelium des Friedens. Vor allen Dingen aber ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr auslöschen könnt alle feurigen Pfeile des Bösen. Und nehmt den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches ist das Wort Gottes. So ausgerüstet können wir uns den Herausforderungen dieses Lebens stellen. Und wann immer wir einen Etappensieg erringen, wissen wir, dass wir das letztlich unserem Herrn Jesus Christus zuschreiben können. Zurück zu unserem Bibeltext im Josua-Buch Kapitel 1. Dort erreichen wir nun Vers 4. Gott spricht zu Josua: Von der Wüste bis zum Libanon und von dem großen Strom Euphrat bis an das große Meer gegen Sonnenuntergang, das ganze Land der Hethiter soll euer Gebiet sein. Jetzt wissen Sie, warum ich den heutigen Staat Israel vorhin mit einer kalten und zugigen Unterkunft verglichen habe. Ich schätze, dass diese Fläche, die eben in Vers 4 beschrieben wurde, ungefähr 750.000 bis 800.000 Quadratkilometer umfasst. Doch wenn ich die vielen Angaben im Alten Testament richtig deute, dann wurde nur etwa ein Zehntel davon auch tatsächlich von den Israeliten erobert. selbst zur Zeit von König David und König Salomo, also während der Blütezeit des Königreiches Israel, war es nicht mehr. Und von diesem Zehntel wiederum müssen wir mehr als die Hälfte abziehen, um auf die Größe des heutigen Staates Israel zu kommen. So gesehen haben die Israeliten zur Zeit Josuas ihre Aufgabe nicht besonders gut erledigt. Gerade mal zu einem Zehntel. Doch vielleicht entspricht das ungefähr auch dem Wert, den Christen erreichen, wenn es um den geistlichen Segen geht, der ihnen, gemäß dem Epheserbrief, zuteil werden soll. Ich komme nun zu Vers 5 in unserem Bibeltext. Gott spricht zu Josua: Es soll dir niemand widerstehen dein Leben lang. Wie ich mit Mose gewesen bin, so will ich auch mit dir sein. Ich will dich nicht verlassen, noch von dir weichen. Hier wird deutlich, dass Josua, selbst nur ein Mann mit durchschnittlichen Fähigkeiten, Ermutigung brauchte. Diese Ermutigung bekommt er von Gott. Gott verspricht ihm, nicht von seiner Seite zu weichen. Weiter ab Vers 6. Gott spricht: Sei getrost und unverzagt, denn du sollst diesem Volk das Land austeilen, das ich ihnen zum Erbe geben will, wie ich ihren Vätern geschworen habe. Sei nur getrost und ganz unverzagt, dass du hältst und tust in allen Dingen nach dem Gesetz, das dir Mose, mein Knecht, geboten hat. Weiche nicht davon, weder zur Rechten noch zur Linken, damit du es recht ausrichten kannst, wohin du auch gehst. Wie eindringlich Gott mit Josua redet, kann man daran erkennen, dass er sagt: Sei getrost und unverzagt, und dann gleich noch einmal im nächsten Satz: Sei nur getrost und ganz unverzagt. Anscheinend hatte Josua diese Art von Ermutigung wirklich nötig. Gleich im Anschluss daran, in Vers 8, folgt eine überaus wichtige Anweisung: Und lass das Buch dieses Gesetzes nicht von deinem Munde kommen, sondern betrachte es Tag und Nacht, dass du hältst und tust in allen Dingen nach dem, was darin geschrieben steht. Dann wird es dir auf deinen Wegen gelingen, und du wirst es recht ausrichten. So viel wir wissen, gab es in der Zeit vor Mose keine schriftlichen Aufzeichnungen von Gottes Wort. Alles wurde mündlich überliefert. Und selbst Gott kommunizierte mit Mose sozusagen von Angesicht zu Angesicht. Doch dann begann Mose, alles, was Gott ihm mitteilte, aufzuschreiben. Angefangen von dem Bericht über die Schöpfung des Himmels und der Erde, bis hin zu der Ankunft des Volkes Israel im Lande Moab, von wo aus sie wenig später ins Land Kanaan eindringen sollten. Diese Aufzeichnungen sind uns heute als die 5 Bücher Mose bekannt. Josua kannte sie unter der Bezeichnung das Gesetz. Betrachte es Tag und Nacht, empfiehlt Gott ihm in dem gerade vorgelesenen Vers, dass du hältst und tust in allen Dingen nach dem, was darin geschrieben steht. Mit anderen Worten, alles, was du wissen musst, um gemeinsam mit dem Volk Israel das Land Kanaan zu erobern, steht in diesem Gesetz. Deshalb studiere es sorgfältig. Des Weiteren spricht Gott zu Josua, Vers 9: Siehe, ich habe dir geboten, dass du getrost und unverzagt seist. Lass dir nicht grauen und entsetze dich nicht, denn der Herr, dein Gott, ist mit dir in allem, was du tun wirst. Fast könnte man sagen, Josua sollte das Wort Gottes in die eine Hand nehmen und das Schwert in die andere, und dann sollte er im Glauben und Vertrauen auf Gott seine Aufgaben erledigen. Und immer wieder spricht Gott ihm Mut zu und fordert ihn auf, stark und unerschrocken zu sein. Erneut sehe ich hier eine Parallele zum Epheserbrief, in dem Paulus die Christen ebenfalls zu entschlossenem Handeln auffordert. Mutig und in festem Glauben sollen sie sich den geistlichen Besitz aneignen, den Gott für sie bereithält. Einfach in den Schoß fallen wird ihnen dieser geistliche Besitz allerdings nicht, weil Christen in einer Welt leben, die im geistlichen Sinne noch Feindesland ist. Die Inbesitznahme des Landes Kanaan, das ist das große Thema des Josua-Buches. Und wie diese Inbesitznahme ganz praktisch aussehen soll, darum geht es bereits in der nächsten Ausgabe der Sendereihe Durch die Bibel. Bis dahin, auf Wiederhören und Gott befohlen.